So, guten Morgen zusammen, liebe Geschwister, auch die am Computer, am Bildschirm zu Hause. Ich begrüße alle zur Predigt und hoffe, alle wir sind fit und aufmerksam. Weil 30 Minuten für mich extrem gewöhnungsbedürftig sind und ich hoffe jetzt nicht, dass ich das durch schnelleres Sprechen rauszuholen versuche, vor allen Dingen, weil mir ein Text gegeben wurde, um den ich mich zuerst gewunden habe. Der Armin hat mich recht frühzeitig gefragt, was denn mein Thema ist, und dann hat er erst mal nichts von mir gehört, weil ich zwei Themen hatte. Mir wäre das andere lieber gewesen, weil es nur ein paar Verse gewesen wären. So haben wir heute einiges an Text, trotzdem lässt sich's gut strukturieren, und der Herr hat auf diesem Text bestanden. Anfangen wollen wir mit einem kleinen Hinweis, den wir in Römer 14, Vers 15, Vers 4 finden. Das braucht ihr nicht aufzuschlagen, wenn ihr doch wollt. Römer 15, Vers 4. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und die Ermunterung der Schriften Hoffnung fassen. Da stecken zwei Dinge drin, einmal oder drei, ein Hinweis auf das, was schon geschrieben wurde, eine Ermahnung, das nicht zu vernachlässigen. Gerade bei dem Thema, das der Armin jetzt schon im Vorgriff genannt hat, würde man vermuten, dass wir uns heute im Neuen Testament bewegen, das ist nicht so. Und auch die Ermunterung, die Aufforderung, sich ermutigen zu lassen, sich ermuntern zu lassen und neue Hoffnung zu fassen. Was ist also der Text? Wir wollen das Schlaglicht nachher werfen auf ein Gebet Salomos. Und zwar anlässlich der Einweihung des Tempels. Das finden wir in 2. Chronik. Da steht unser Text. Kapitel 6. Die Verse 12 bis 42. Ich lese das nicht vorab, die Zeit haben wir nicht, sondern wir gehen das Ganze Stück für Stück durch. Und werden dabei dann den Text lesen. 30 Verse erscheint viel, wenn man das auf den ersten Blick sieht. Es ist aber ganz gut verdaulich, weil es sich gut gliedern lässt. Ja, wir kennen alle die Aufgabe, die Salomo damals übertragen bekommen hat von seinem Vater. Er sollte diesen Tempel bauen. Dieser wunderbare Bau, der Davids Wunsch war, aber ihm verwehrt worden ist. Wir fragen uns kurz, so als Hinführung zu unserer Textarbeit gleich, wie kam Salomo zu dieser Aufgabe, und gehen da noch ein kurzes Stück zurück in 1. Chronik. Ein paar Seiten vorher ist das nur, Kapitel 28, nämlich ganz am Ende, als Davids Leben zu Ende geht und er noch einmal ihm wichtige Leute für diese wichtige Aufgabe um sich schart, um letzte Anweisungen zu geben. Und da finden wir in Kapitel 28 in den Versen 2 und 3 nochmal Davids Wunsch geäußert. Da heißt es, und der König David erhob sich und sprach, hört mir zu, meine Brüder und mein Volk. Es lag mir am Herzen, eine Ruhestätte zu bauen für die Bundeslade des Herrn, den Schemel der Füße unseres Gottes. Und ich hatte mich für den Bau gerüstet, aber Gott sprach zu mir, du sollst meinem Namen kein Haus bauen, denn du bist ein Kriegsmann und hast Blut vergossen. Ja, das ist dann der Wunsch gewesen und die Absage Gottes zunächst mal. Wir finden dann aber als Alternative dazu Gottes Zusage in den Versen 4 bis 7. Nun hat der Herr, der Gott Israels, aus dem ganzen Haus meines Vaters mich erwählt, dass ich auf ewig König über Israel sein sollte, denn er hat Juda zum Fürsten erwählt und im Stamm Juda das Haus meines Vaters, und unter den Söhnen meines Vaters hatte er Wohlgefallen an mir, so dass er mich zum König über ganz Israel machte. Und von allen meinen Söhnen, denn der Herr hat mir viele Söhne gegeben, hat er meinen Sohn Salomo erwählt, dass er auf dem Thron des Königreichs des Herrn über Israel sitzen soll. Und er hat zu mir gesagt, dein Sohn Salomo soll mein Haus und meine Vorhöfe bauen, denn ihn habe ich mir zum Sohn erwählt. Und ich will sein Vater sein. Das ist ein ganz spannender Vers hier mit dieser Aussage. Denn ihn habe ich mir zum Sohn erwählt und ich will sein Vater sein. Und ich will sein Königreich auf ewig gründen, wenn er fest dabei bleibt, meine Gebote und Rechte zu halten, wie es heute geschieht. Und dann kommt Davids Ermahnung an die Umstehenden und auch an seinen Sohn, der mit dabei ist, in den kommenden beiden Versen. Nun denn, vor dem ganzen Israel, vor der Gemeinde des Herrn und vor den Ohren unseres Gottes ermahne ich euch. Befolgt und erforscht alle Gebote des Herrn eures Gottes, damit ihr im Besitz des guten Landes bleibt und es euren Kindern nach euch auf ewig vererbt. Damit ihr im Besitz des guten Landes bleibt und es euren Kindern nach euch auf ewig vererbt. Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm von ganzem Herzen und mit williger Seele. Erkenne den Gott deines Vaters. Das heißt, nicht nur sieh ihn als Gott deines Vaters an, sondern entwickel eine eigene Beziehung zu diesem Gott. Werde selbst, mach ihn selbst zu deinem Gott. Finde raus, wie du selber eine Beziehung mit ihm führen kannst. Denn meine Beziehung endet mit meinem Tod zunächst mal auf der Erde. Die kann ich so nicht weitergeben. Das ist etwas, was wir kennen. Es gibt auch in der Ewigkeit keine Enkelkinder, sondern es gibt nur Kinder Gottes. Erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm von ganzem Herzen und mit williger Seele, denn der Herr erforscht alle Herzen und erkennt alles Trachten der Gedanken. Wenn du ihn suchst, so wird er sich von dir finden lassen. Wenn du ihn aber verlässt, so wird er dich verwerfen auf ewig. So habe nun Acht, denn der Herr hat dich erwählt, ihm ein Haus als Heiligtum zu bauen. Sei stark und führe es aus. Das ist der erste Teil der Predigtüberschrift. Sei stark und führe es aus, baue die Gemeinde, ist das, worauf wir jetzt gleich im Folgenden den Blick legen wollen. Denn interessanterweise enthält dieses Gebet von Salomo anlässlich der Einweihung des Tempels viele, viele Hinweise auf die Situation, in der wir uns befinden, aktuell. Nicht jetzt unbedingt wegen Corona, sondern ganz generell als Gemeinde. Ja, und dann gibt er ihm ab Vers 11 alle Pläne, alle Anweisungen. David hat ja schon viel getan, er hat Baumaterial bereitgestellt, er hat Pläne erstellt. Es war alles perfekt vorbereitet. Und jetzt gehen wir in unseren Text in 2. Chronik, Kapitel 6. Hier tritt Salomo vor das ganze Volk Israel. Wir müssen jetzt versuchen, uns das ein bisschen vorzustellen. Das ist unwahrscheinlich schwierig. Ein nagelneuer Tempelbau, fertiggestellt, kunstvollst errichtet zur Ehre des Herrn. Alles ist bereit, Opfer sind da, die Priester, 120 stehen da, blasen die Trompeten, spielen die Instrumente und es heißt vorher, es klingt, als wäre es ein Ton, eine Stimme. So eine Einheitlichkeit herrscht da. Die sind so eines Sinnes, eines Lautes, dass das ganze Volk mit einer Stimme den Herrn verherrlicht. Etwas, was sich Gott auch für unsere Gemeinde wünscht. Diese Einmütigkeit, die da wirklich zu hören und zu ergreifen war. Das ist der Vers 13 aus dem Kapitel 5. Da war es, wie wenn die, welche die Trompeten bliesen und sangen, nur eine Stimme hören ließen, um den Herrn zu loben und ihm zu danken. Ja, was hat das mit Gemeinde zu tun? Wir werden das Stück für Stück, wenn wir jetzt die Verse uns angucken, in Kapitel 6 ab Vers 12 sehen. Denn auch hier ist ein Tempel errichtet. Wir wissen, dass das nicht diese Räume sind, das ist klar. Es ist die Gemeinde Gottes. Die Gemeinde Gottes ist der Tempel unseres Herrn. Sie ist errichtet, wir haben sie und wir stehen hier. Und können mit dem Gottesdienst beginnen, so wie damals das Volk Israel auch. Vorher hatten sie ihn im Zelt geführt, jetzt dürfen sie ihn im Tempel fortsetzen. Und sie stehen vor der Herausforderung, das nun zu tun, in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Und Salomo stand auch vor der Herausforderung, diese Beziehung an die nächste Generation weiterzugeben. Und wir wissen, dass das nicht gelungen ist. Denn nach seinem Tod wurde das Reich gespalten. Und das ist ein Punkt, mit dem wir uns ganz am Ende auch noch befassen wollen. Deswegen nochmal so als Vorspann und Überschrift über die Predigt: Sei getrost und führe es aus, baue die Gemeinde, lasst uns Gemeinde bauen und lasst sie uns an die nächste Generation Heile weitergeben. Ja, ab Vers 12 geht es los. Wir schauen uns zunächst mal, das sind übrigens, lässt sich der Text einteilen in 7 Abschnitte. Das sind meistens nur 2 Verse. Es kommt dann ein längerer Abschnitt. Das ist der 6. Abschnitt. Der 5. Abschnitt, der teilt sich in einige Beispiele, von denen wir profitieren können, wo Salomo einfach darauf hinweist, was wohl während des Gottesdienstes, der nun begonnen wird, auf die Gemeinde zukommt. Welche Schwierigkeiten und wie man damit umgehen kann. Und das wird für uns, dieser längere Abschnitt wird für uns ein spannender Abschnitt werden. Das sind nachher die Verse 22 bis 39. Und da stecken einige, wiederum genau 7 Punkte drin, von denen wir sehr profitieren können. Also, Kapitel 6, Vers 12 und 13, damit geht es los. Und er, also Salomo, trat vor den Altar des Herrn angesichts der ganzen Gemeinde Israels und breitete seine Hände aus. Denn Salomo hatte ein ehernes Podium machen und mitten in den Hof stellen lassen, 5 Ellen lang, 5 Ellen breit, 3 Ellen hoch. Darauf trat er und fiel auf seine Knie nieder angesichts der ganzen Gemeinde Israels. Und er breitete seine Hände zum Himmel aus und sprach. Die ganze Gemeinde ist versammelt und begegnet Gott in rechter Weise. Der Beter kniet und die Gemeinde betet gemeinsam. Das Volk steht, der Beter kniet. Wir finden Hinweise auf Gebetshaltung immer wieder im Wort. Das Knien, wenn mir ist spontan eingefallen, warum knien? Na ganz einfach, weil es schwierig ist, dem Gott aufrecht zu begegnen als Mensch. Diesem herrlichen Gott kann man stehend nicht begegnen. Wir sehen das an verschiedenen Gelegenheiten im Wort. Wir sehen das, als Paulus angesprochen wird von Jesus. Wir sehen das bei Johannes, als er die Offenbarung empfängt. Da muss er gestärkt werden von einem Engel, um sich auf allen Vieren halten zu können. Es ist eine ganz natürliche Haltung, denn wir können vor Gott nicht einfach so stehen. Es ist angemessen, auf die Knie zu gehen. Und es ist schön, dass wir dieses Bild bekommen, mitgeliefert bekommen im Wort, dass der König auch in rechter Weise zeigt, wie man diesem Gott begegnet, als Vorbild. Er hat dazu dieses Podium bauen lassen und zeigt, so begegne ich Gott in Demut richtig. Dann kommt Vers 14 und sprach, O Herr, du Gott Israels, es gibt keinen Gott, der dir gleich wäre, weder im Himmel noch auf Erden, der du den Bund und die Gnade bewahrst deinen Knechten, die mit ihrem ganzen Herzen vor dir wandeln. Salomo hebt hier die Einzigartigkeit Gottes heraus, Unvergleichlichkeit. Es gibt niemanden und nichts, der daran heranreichen könnte. Es gibt keinen Gott außer diesen einen. Und er betont die besondere Beziehung, in der dieses Volk steht, du Gott Israels. Dieses ungeheure und ungerechtfertigte Vorrecht, von diesem herrlichen, liebenden Gott in den Fokus genommen zu worden sein, erfasst worden zu sein, herausgehoben worden zu sein aus der Menge der Völker und an die Hand genommen worden zu sein, um zum Segen geführt zu werden. Um ein Volk zu sein, was in einer guten Beziehung steht, in dem sich Gutes ereignet und das Zuversicht haben darf, dem eine gute Zukunft bevorsteht. Und Salomo spricht von dem Bund und von der Gnade und davon, wie wichtig es ist, mit ungeteiltem Herzen vor diesem Herrn zu wandeln. Und das ist etwas, was auch Jesus Christus immer wieder betont, was für unsere Beziehung zu unserem Herrn grundlegend wichtig ist, mit ungeteiltem Herzen seine Liebe zu erwidern. In den Versen 15 bis 18 verweist David auf die Zusagen Gottes gegenüber seinem Vater. Es scheint fast so, als würde er sich nicht so richtig trauen, sich selbst hinzustellen und zu sagen, ich habe doch auch diese Zusage. Er ist sich sicherer, wenn er sich auf seinen Vater beruft und hebt diese Zusagen hervor, die wir auch vorhin noch mal kurz nachgelesen haben. Der du deinem Knecht David, geht es in Vers 15 weiter, meinem Vater, gehalten hast, was du ihm verheißen hattest. Du hast es mit deinem Mund geredet und mit deiner Hand hast du es erfüllt, wie es heute der Fall ist. Wunderbar, dass hier die Zuverlässigkeit Gottes gepriesen wird. Etwas, was wir aktuell gerne in den Blick nehmen dürfen. Was Gott geredet hat, das wird sich erfüllen. Das passt genau zu dem Thema, was wir gerade auch in der Einleitung gehört haben, zu der Sammlung des Volkes Israel in ihrem Staat. Das wird betrieben. Das ist, wie du gesagt hast, Chefsache. Das passt genau hier zu diesem Punkt, auf den sich Salomo beruft. Wenn Gott meinem Vater David etwas zusagt, dann kann ich gewiss sein, dass es genau so kommen wird. Und nun, o Herr, du Gott Israels, halte doch deinem Knecht David, meinem Vater, was du ihm versprochen hast, als du sagtest, es soll dir nicht fehlen an einem Mann vor meinem Angesicht, der auf dem Thron Israels sitzt, wenn nur deine Söhne ihren Weg bewahren, dass sie in meinem Gesetz wandeln, wie du vor mir gewandelt bist. Und nun, Herr, du Gott Israels, lass doch dein Wort wahr werden, dass du zu deinem Knecht David geredet hast. Aber wohnt Gott wirklich bei den Menschen auf der Erde? Siehe, die Himmel und aller Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es denn dieses Haus tun, das ich gebaut habe? Das ist kein Zweifel an der Zusage Gottes, was Salomo hier zum Ausdruck bringt, sondern ein Lobpreis auf die Herrlichkeit und unübertreffliche Größe Gottes. Natürlich können wir diesem Gott kein Haus bauen. Er ist schon nicht an einen Körper gebunden, er ist allgegenwärtig, allmächtig. Der Schöpfer kann nicht in dem wohnen, was er geschaffen hat. Aber wir können für die Beziehung einen Bezugspunkt herstellen, wir können dort sein Gehör verorten sozusagen, und das ist das, worum Salomo hier bittet. In den kommenden Versen 19 bis 21 betont Salomo die Abhängigkeit von Gott, weil er betont, dass diese Bitte so nötig ist, die er an den Herrn richtet. Er weiß ganz genau, Gott ist zuverlässig und erfüllt sein Reden, aber wir sind nicht nur einmalig, sondern laufend abhängig von ihm und wir brauchen laufend ein offenes Ohr bei Gott. 19 bis 21. Wende dich aber zu dem Gebet deines Knechtes und zu seinem Flehen, o Herr, mein Gott, dass du hörst auf das Rufen und das Gebet, welches dein Knecht vor dich bringt. Lass deine Augen Tag und Nacht offen stehen über diesem Haus, über dem Ort, von dem du gesagt hast, dass du deinen Namen dahin setzen willst, dass du das Gebet erhörst, das dein Knecht zu dieser Stätte gerichtet betet. So höre doch das Flehen deines Knechtes und deines Volkes Israel, dass sie zu diesem Ort hinrichten werden. Höre du es an dem Ort deiner Wohnung im Himmel, und wenn du es hörst, so vergib. Das Volk Israel steht in dieser Abhängigkeit von seinem Gott, dass es herausgeführt hat und begleiten muss und weiß, dass auch immer wieder Vergebung nötig ist. Salomo betont das später noch einmal in Vers 36, wenn sie gegen dich sündigen, denn es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt. Das ist etwas, was in starkem Bewusstsein vor ihnen steht und was uns jetzt in diesem fünften längeren Textabschnitt durch die Verse 22 bis 39 begleitet. Das Problem, was jetzt vor ihnen liegt, es ist große Freude da, es ist tatsächlich gelungen, diesen Bau zu vollenden. Das Volk ist einmütig versammelt, es ist praktisch, der Höhepunkt ist eigentlich erreicht. Und Salomo kennt sein eigenes Herz, er kennt das Herz des Menschen und er hat Sorge um das, was jetzt kommt. Und er weiß jetzt schon, dass Enttäuschungen dabei sein werden. Nicht für Gott, denn Gott kennt unser Herz, aber für uns Menschen. Und er arbeitet jetzt in 7 einzelnen Gegenständen und Punkten diese Sorgen ab. Und da gehen wir jetzt durch, Verse 22 bis 39. Der erste Punkt ist 22 und 23, diese beiden Verse. Wenn jemand gegen seinen Nächsten sündigt und man erlegt ihm einen Eid auf, den er schwören soll, und er kommt und schwört vor deinem Altar in diesem Haus, so höre du es vom Himmel her und greife ein und schaffe deinen Knechten Recht, indem du dem Schuldigen vergiltst und sein Tun auf sein Haupt zurückfallen lässt, den Gerechten aber rechtfertigst und ihm nach seiner Gerechtigkeit vergiltst. Wenn wir das lesen, dann merken wir sind im Alten Testament. Hier ist von Recht und Gerechtigkeit und von dem Vergelten nach den Taten und von der Schuld aufs Haupt bringen die Rede. Von einem, der Unrecht tut und einem, der Recht tut. Was hier für uns gilt, ist, dass Sünde gegen den Nächsten ein Problem ist, wenn wir im Gottesdienst vor Gott stehen. Im Neuen Testament sollen wir aber nicht wünschen, dass der, der gegen uns gesündigt hat, vernichtet wird, dass ihm nach seinen Taten geschieht, sondern ihm soll nach der Gnade Gottes geschehen, so wie auch uns nach der Gnade Gottes geschehen ist. Wir wissen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ist die Maßgabe, die uns gilt. Und wie oft sollen wir unserem Bruder vergeben, wenn er gegen uns sündigt? 7-mal, 70-mal. Genau. Das ist also das, was wir ableiten können aus diesen beiden Themen. Es mag vorkommen, wenn wir als Gemeinde dem Herrn dienen, dass der Nächste gegen uns sündigt oder wir gegen den Nächsten sündigen, dann sind wir hier angesprochen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und vergib deinem Bruder. Auch Vergebungsbereitschaft ist eine wichtige Komponente, die kommt aber nachher noch. Die nächsten beiden Verse, 24 und 25. Und wenn dein Volk Israel vor dem Feind geschlagen wird, weil sie gegen dich gesündigt haben, und sie kehren wieder um und bekennen deinen Namen und beten und flehen zu dir in diesem Haus, so höre du es vom Himmel her und vergib die Sünde deines Volkes Israel und bringe sie wieder in das Land, das du ihnen und ihren Vätern gegeben hast. Das Volk wird geschlagen vom Feind wegen der Sünde. Sünde, zum Beispiel ein Mangel an Vergebungsbereitschaft, Stolz, Ehrsucht, Dinge, die uns auch in einer Gemeinde im Wege stehen können, betreffen immer die Gemeinde als Ganzes. Wir kennen auch Beispiele aus dem Alten Testament, aus dem dieser kleine Spruch für die Kinderstunde, für die Sonntagsschule abgeleitet ist: Sünde ist keine Privatsache. Sünde wirkt sich auf uns aus und schwächt immer die ganze Gemeinde. Dazu gehört auch Irrlehre. Das ist ein Thema, was wir in neutestamentlichen Gemeinden immer wieder angesprochen bekommen in den Briefen. Wie gehen wir mit Irrlehre um? Sind wir aufmerksam? Halten wir die Gemeinde davon frei? Und wir kennen den Hinweis unseres Herrn darauf, dass wir als Gemeinde von außen an der Liebe erkannt werden, die wir untereinander haben. Die nächsten beiden Verse, 26 und 27. Wenn der Himmel verschlossen ist und es nicht regnet, weil sie gegen dich gesündigt haben und sie dann zu diesem Ort hin beten und deinen Namen bekennen und von ihrer Sünde umkehren, weil du sie gedemütigt hast, so höre du es im Himmel und vergib die Sünde deiner Knechte und deines Volkes Israel, indem du sie den guten Weg lehrst, auf dem sie wandeln sollen, und lass es regnen auf dein Land, das du deinem Volk zum Erbe gegeben hast. Wasser ist ein Lebenselixier. Nun muss man wissen, dass dieses Land, in dem das Volk Israel gelebt hat, nicht von vielen Flüssen durchzogen ist, sodass man Wasser auch woanders hätte leicht hernehmen können, sondern die Vegetation ist sehr stark auf Regen angewiesen. Was ist hiermit angesprochen, wenn wir das jetzt auf uns übertragen wollen? Wenn wir im Neuen Testament sehen, ist vom Wasser häufig die Rede als dem Wasser des Lebens. Und hier ist die Rede davon, dass das Volk eigene Wege geht. Es kommt einfach auf die Quelle an, aus der wir uns bedienen. Und mit dem Regen, der von oben kommt, mit dem Wasser des Lebens, ist der Heilige Geist gemeint. Das können wir übertragen. Das ist die Quelle, aus der wir schöpfen sollen. Wir sollen uns nicht aus irgendwelchen Zisternen oder anderen Quellen bedienen, sondern wir sollen uns ausschließlich vom Wasser des Lebens bedienen, aus ihm schöpfen, wenn wir unseren Weg als Gemeinde im Gottesdienst gehen wollen. Und es gibt Gefahren, wenn wir uns aus anderen Quellen bedienen, verfügen wir eben nicht über dieses Wasser, auf das wir aber angewiesen sind. Wir sind wie dieses Land, in dem es keine Flüsse gibt. Wir können und sollen nicht aus anderen Quellen schöpfen, weil es Probleme daraus gibt. Daraus entstehen Schwierigkeiten, die letzten Endes dazu führen, dass eben das einzige Wasser, was wir wirklich gesund aufnehmen können, fehlt, nämlich den Regen, den Heiligen Geist. Wenn wir uns aus anderen Quellen bedienen, um voranzukommen, um unsere Gemeinschaft zu pflegen, um miteinander umzugehen, dann werden wir merken, dass wir durstig werden, weil uns das rechte Wasser fehlt. Verse 28 bis 31. Wenn eine Hungersnot im Land herrscht, wenn die Pest ausbricht, wenn Kornbrand, Vergilben des Getreides, Heuschrecken und Fresser auftreten werden, wenn sein Feind es belagert in den Städten seines Landes, wenn irgendeine Plage, irgendeine Krankheit auftritt, was immer dann irgendein Mensch bittet und fleht, oder dein ganzes Volk Israel, wenn jeder von ihnen seine Plage und seinen Schmerz erkennen wird und sie ihre Hände ausbreiten zu diesem Haus hin, so höre du es vom Himmel her, deiner Wohnstätte, und vergib und gib jedem Einzelnen entsprechend allen seinen Wegen, wie du sein Herz erkennst. Denn du allein erkennst das Herz der Menschenkinder, damit sie dich fürchten, um in deinen Wegen zu wandeln alle Tage, solange sie leben in dem Land, das du unseren Vätern gegeben hast. Hier sind jetzt wieder ein paar Naturkatastrophen angesprochen. Was für uns viel eher Bedeutung hat, sind Krankheiten, Plagen, Schmerzen. Das können persönliche Nöte sein, das kann aber auch eine geistliche Not sein, eine geistliche Krankheit. Ja, Paulus spricht das oft an im Neuen Testament, dass wir sozusagen einer geistlichen Seuche erliegen, wenn wir einer Irrlehre uns zuwenden oder dass wir müde und matt sind, ja, dass wir lau werden. Das sind geistliche Krankheiten. Und hier ist eben von den Plagen und den Schmerzen, die ein jeder bei sich trägt. Ja, wenn jeder von ihnen seine Plage und seinen Schmerz erkennen wird. Also damit sind eben auch die eigenen Probleme angesprochen, die wir in unserer Beziehung zum Herrn mit uns tragen. Alles, was wir im Herzen tragen, kann Gott erkennen. Und wenn wir es ihm hinlegen, dann kann er uns auch davon heilen, so wie Salomo hier für das Volk bittet, dass eben diese Naturkatastrophen, die ja auch Gericht Gottes sind, Konsequenzen aus einer Störung der Beziehung Gottes, dass die wieder weggenommen werden, dass die Beziehung wieder intakt wird, ohne diese Störungen, und das Volk wieder in Frieden leben kann. Auch für uns gilt, dass wir unsere Beziehung auf den Prüfstein stellen lassen sollen zu Gott, dass wir ihn in unser Herz reinsehen lassen sollen, denn er kennt unser Herz, wie es hier heißt, dass wir ihn urteilen lassen sollen in seiner väterlichen Liebe, darüber, wo wir Plage haben und wo unser Schmerz liegt. Die Verse 32 und 33 betreffen den Zugang des Fremden. Aber auch wenn ein Fremdling, der nicht zu deinem Volk Israel gehört, aus einem fernen Land kommt um deines großen Namens und deiner mächtigen Hand und deines ausgestreckten Arms willen, und er kommt und betet zu diesem Haus hin, so höre du es vom Himmel her, deiner Wohnstätte, und tue alles, um was dieser Fremdling dich anruft, damit alle Völker auf Erden deinen Namen erkennen und dich fürchten, wie dein Volk Israel, und erfahren, dass dein Name ausgerufen ist über diesem Haus, das ich erbaut habe. Die Gemeinde Gottes steht jedem Menschen offen. Jedem Menschen, der Jesus als seinen Sohn anerkennt und sich unter ihm demütigt, der Buße tut und an ihn glaubt. Keine Frage, das wissen wir. Das sind die Heiden und die Griechen, von denen Paulus spricht, die zusammengeführt sind mit dem Volk in der neutestamentlichen Gemeinde. Und das gilt natürlich auch für uns in unserer Gemeinde. Auch hier haben Menschen, die uns fremd erscheinen mögen, selbstverständlich jeden Zugang zu unserem Herrn, wenn sie ihm in seiner Weise begegnen wollen. Verse 34 und 35, die Gemeinde im Krieg. Natürlich nicht ein Krieg, wie er damals geführt wurde. Wenn dein Volk in den Krieg zieht gegen seine Feinde, ja, wir haben besondere Feinde, wir kennen das aus Epheser 6, 11 bis 13, zieht die ganze Waffenrüstung an, heißt es dort. Denn wir haben keinen Kampf gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Weltbeherrscher der Finsternis. Das ist der Kampf, in dem die Gemeinde und jedes Gemeindeglied steht. Wenn dein Volk in den Krieg zieht gegen seine Feinde auf dem Weg, den du sie senden wirst, und sie zu dir beten, zu dieser Stadt gewandt, die du erwählt hast, und zu dem Haus, das ich deinem Namen erbaut habe, so höre du vom Himmel her ihr Gebet und ihr Flehen und verschaffe ihnen Recht. Und in Epheser 6, Vers 13 heißt es dann, damit ihr bestehen könnt am bösen Tag und euch behaupten könnt. Also wir sind aufgefordert, wenn man das übertragen möchte, die ganze Waffenrüstung Gottes anzuziehen. Wir haben nicht die Zeit, das nachzulesen, aber das kann man sich gerne nochmal vor Augen führen. Dann die Verse 36 bis 39. Hier gibt es jetzt ein Novum für uns. Wenn sie gegen dich sündigen, denn es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt, und du über sie zornig bist und sie vor dem Feind dahingibst, sodass ihre Bezwinger sie gefangen wegführen in ein fernes oder nahes Land, und sie nehmen es sich zu Herzen in dem Land, in das sie gefangen weggeführt wurden, und sie kehren um und flehen zu dir in dem Land ihrer Gefangenschaft und sprechen, wir haben gesündigt und Unrecht getan und sind gottlos gewesen. Wenn sie so zu dir umkehren mit ihrem ganzen Herzen und mit ihrer ganzen Seele im Land ihrer Gefangenschaft, wohin man sie weggeführt hat, und sie beten, zu ihrem Land hingewandt, das du ihren Vätern gegeben hast, und zu der Stadt hin, die du erwählt hast, und zu dem Haus hin, das ich deinem Namen gebaut habe, so höre du vom Himmel her deiner Wohnstätte ihr Gebet und ihr Flehen und verschaffe ihnen Recht und vergib deinem Volk, was sie gegen dich gesündigt haben. Für uns gibt es keine Gefangenschaft mehr. Denn wir sind freigemacht durch Jesus Christus. Dieses Kapitel ist für uns Geschichte. Denn dieses Gebet hat Gott erhört und hat vom Himmel her gehört und seinen Sohn Jesus Christus geschickt. Wir waren als sündige Menschen in Gefangenschaft, in der Sünde gefangen, in der Ferne von Gott gefangen, und Jesus Christus hat uns frei gemacht. Diese Gefangenschaft, von der hier die Rede ist und die damals dem Volk tatsächlich noch körperlich, physisch bevorstand, die kann es für uns nicht mehr geben. Wir sind frei in Jesus Christus. In den Versen 40 und 42 fasst Salomo das Ganze nochmal zusammen. Das machen wir jetzt auch. Wir kommen zum Schluss. So lass doch nun, mein Gott, deine Augen offen sein und deine Ohren achten auf das Gebet an diesem Ort. Und mache dich nun auf, Herr, o Gott, zu deiner Ruhe, du und die Lade deiner Macht. Lass deine Priester, Herr, o Gott, mit Heil bekleidet werden und deine Getreuen sich freuen über das Gute. Herr, o Gott, weise nicht ab das Angesicht deines Gesalbten. Gedenke an die Gnadenerweise, die du deinem Knecht David verheißen hast. Mit diesen Worten schließt Salomo hier sein Gebet und bittet Gott noch einmal darum, die Opfer, die vorbereitet sind, anzunehmen. Und wenn wir hier lesen, O Herr, O Gott, weise nicht ab das Angesicht deines Gesalbten, Gesalbten könnte man auch übersetzen mit Messias, dann wissen wir, dass unser Herr und Gott das Opfer seines Sohnes Jesus Christus des Gesalbten angenommen hat. Und dass durch diese Annahme wir allen Grund haben, froh zu sein und uns über das Gute zu freuen, wie es hier in Vers 41 heißt. Lass deine Priester, Herr, o Gott, mit Heil bekleidet werden und deine Getreuen sich freuen über das Gute. Und in Kapitel 7, Verse 1 und 2 erhört Gott auch dieses Gebet und nimmt damals die vorbereiteten Opfer an. Als nun Salomo sein Gebet vollendet hatte, da fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus, sodass die Priester nicht in das Haus des Herrn hineingehen konnten, weil die Herrlichkeit des Herrn das Haus des Herrn erfüllte. Was für ein Ereignis. Mir fehlen ein bisschen die Worte. Der Gedanke liegt nahe zu sagen, wie schön muss es sein, wenn auch in unserer Gemeinde die Herrlichkeit des Herrn so Einzug erhält, wenn wir sie wirklich erleben in Gemeinschaft. Ja, wir kommen ganz zum Schluss. Das war ja der letzte Punkt des Predigtthemas noch. Führe es aus, sei mutig, baue an der Gemeinde und gib sie an die nächste Generation weiter. Wenn wir nur 2, 3 Blätter umblättern, dann sehen wir, wie das Ganze ausgegangen ist, als Salomo gestorben war und Israel zum späteren Juda kam und sagte, die Frondienste sind zu hart, schaffe uns doch Erleichterung. Und dann ist man auseinandergebrochen an einen ganz einfachen Punkt. Der Nachfolger hat sich die falschen Ratgeber geholt. Und das ist etwas, was für unsere Jugend, für die Nachfolger das A und O ist. Es muss uns gelingen, als Gemeinde unseren Herrn als den richtigen Ratgeber für ihr Leben weiterzugeben. Wenn ich als Vater zurücktreten kann und weiß, mein Sohn braucht mich als Ratgeber nicht mehr, weil er einen besseren hat, dann ist es gut gelungen. Und das ist auch unsere Aufgabe als Gemeinde, unseren Kindern Jesus als Ratgeber für ihr Leben wichtig zu machen. Und dazu brauchen wir natürlich auch eine Beziehung, wir müssen ihnen Raum geben. Und das ist etwas, was Salomo versäumt hat, weil er sich zu sehr für Frauen interessiert hat und deren Göttern und deren Einflüssen auch Raum gegeben hat. Eine große Herausforderung, die viel Mut kostet, das hat Salomo damals auch gewusst. Aber wir wollen nochmal zurückkommen auf diesen Vers, mit dem ich eingestiegen bin in Römer 15, Vers 4. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und die Ermutigung der Schriften Hoffnung fassen. Wir dürfen also Hoffnung fassen, dass Gott uns auch die Kraft dazu schenkt, diese Gemeinde an die nächste Generation weiterzugeben. Das ist etwas, was die besondere Herausforderung in diesen letzten Tagen der Welt ist, vor der wir stehen. Lasst uns das mit Mut anpacken. Amen.